Der Herr bereitet sein Volk vor, das verheißene Land einzunehmen und in dem verheißenen Land zu wohnen. Und in den ersten vier Kapiteln haben wir gesehen, wie der Herr sein Volk organisiert hat. Mehr so diese äußere Organisation, diesen äußeren Aspekt. Jetzt Kapitel 5 und Kapitel 6 geht es um die Reinheit des Volkes. Jetzt richtet Gott den Blick von außen nach innen, auf diese tieferen Bereiche unseres Lebens. Und das sind eigentlich noch die wichtigeren Dinge als äußere Organisation. Es ist viel wichtiger, weil wir sind in unserem Herzen. Das gilt für Israel, aber das gilt auch für uns als Gemeinde oder als Familie oder auch als einzelne Person, als Nachfolger Jesu. Das ist der Schlüssel für unsere Stärke, unsere Beziehung in unserem Herzen, wie sie in unserem Herzen aussieht. Äußere Strukturen sind wichtig und sind manchmal hilfreich, aber woraus wirklich ankommt, woraus Gott auch wirklich ankommt, das sind unsere Herzen. Und Israel hatte einen ganz besonderen Ruf von Gott. Es war ein ganz besonderes Volk, es war ein Vorrecht. Es hatte diesen Ruf, auserwählt zu sein von Gott. Auserwählt zu sein, um ein Vorbild für alle anderen Völker um Israel herum zu sein. Und auch auserwählt für uns. Wenn wir die Geschichte Israels lesen, dann können wir geistliche Lektionen daraus lernen. Gott hat dieses Volk auserwählt, um uns zu lehren. Auserwählt, dass sie ein Zeugnis sein sollten für alle Nationen um sie herum. Zeugnis für den lebendigen Gott. Wenn die Leute Israel gesehen haben, sollten sie sagen, Mann, der Herr lebt. Gott ist ein lebendiger Gott und er ist am Wirken. Und so ist es auch mit uns. Wenn die Menschen uns sehen als Gemeinde Jesu, als seine Nachfolger, sollen die Leute in unserem Leben sehen können, Gott existiert. Gott ist real, er lebt. Guck mal, wie er ihn verändert oder wie er in ihrem Leben wirkt. Also Gott wollte, dass sein Volk anders lebt als die Heiden ringsherum. Und dieselbe Funktion haben wir als Gemeinde im Neuen Testament, die Israel damals hatte. Der Herr hat im Alten Testament gesagt, im 3. Mose, Kapitel 26, Vers 12, ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und sagt uns der Herr im 1. Petrus, Kapitel 2, er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Der Herr hat wieder zum Volk gesagt, in 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44, ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen. Der Herr sagt uns dasselbe im Neuen Testament, im 1. Petrus Kapitel 1, Verse 14 bis 16. Er sagt dort, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Der Herr wiederholt es für uns. Denn Jakobus sagt uns, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Gott will, dass wir anders leben als die Menschen, die ihn nicht kennen. Und er will uns verändern. Er will uns verändern, während wir mit ihm leben, während wir Gemeinschaft mit ihm haben, will er uns sich ähnlich machen. Wir können es nicht wirklich aus eigener Kraft, aber Gott kann es in uns tun. Er braucht unseren Willen und unsere Hingabe. Sie sagen, okay Gott, ich will deinen Willen tun. Ich will mich verändern lassen von dir. Der Herr will, dass wir ihm ähnlich sind. Als Gandhi mal gefragt wurde, von christlichen Missionaren, gefragt wurden, was ist das größte Hindernis für christliche Mission in Indien? Hat er gesagt, die Christen. Es ist wichtig, dass wir ein Zeugnis sind. Dass wir kein Hindernis sind, sondern es sollte umgekehrt sein. Der Herr will uns gebrauchen, dass die Menschen sehen können, wow, Gott lebt. Gott wirkt. Und so will Gott, dass wir rein sind. Wenn Menschen unser Leben sehen, dann sollten wir ihn reflektieren. sollten wir ein Zeugnis sein für ihn. Gott will auch, dass wir rein sind aus einem anderen Grund, nämlich weil er uns beschützen will. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt immer Leid und Zerstörung. Und heilig leben heißt heil leben. Auch deswegen sagt Gott, seid rein, seid heilig, wie ich heilig bin. Weil wenn ihr heilig seid, dann seid ihr auch heil. Beginnen wir im Vers 1 zu lesen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einem Ausfluss leiden und alle, die durch eine Leiche verunreinigten, aus dem Lager hinausschicken. Sowohl Mann als auch Frau sollt ihr hinausschicken vor das Lager. Sowohl Mann als auch Frau sollt ihr hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager unrein machen, in deren Mitte ich wohne. Und die Söhne Israel taten so und schickten sie vor das Lager hinaus. Wie der Herr zu Mose geredet hatte, so taten die Söhne Israel. Wir haben schon im 3. Mose gelernt, dass Aussatz oder Lepra ein Bild für Sünde ist. Diese Sünde, die uns auffrisst und diese Sünde, die uns zerstört, wie Lepra das sehr wörtlich tut. Wir haben auch gesagt, dass Ausfluss ein ähnliches Bild ist für diese negativen, sündigen Dinge, die aus unserem Innern herausfließen, aus unserem Leben und die anderen Menschen verunreinigen. Wenn wir verletzt wurden und wir unversöhnlich sind, diese Bitterkeit und diese Kritiksucht und wo wir andere runtermachen, diese Dinge, die aus unserem Leben rausfließen, diese negativen Dinge. Also alle Aussätzigen und alle, die mit Ausfluss und auch all die, die mit toten Menschen rumhängen oder sich mit toten, unheiligen Dingen beschäftigen, die sollten abgesondert werden. Die sollten raus aus dem Lager. Gottes Volk sollte sich absondern von Unreinheit. Bildlich für uns, wir als Volk Gottes, wir sollen abgesondert von Sünde, von innerer Unreinheit leben. Und das hatte einerseits hygienische Gründe. Gott wollte die anderen beschützen, die diese Krankheiten nicht hatten, dass sie nicht angesteckt werden. Und diese Absonderung, die hat den Juden in der Geschichte sehr viele Leben gerettet. Hat sie oft bewahrt von diesen Seuchen, weil sie Gottes Gebot gehalten haben. Gott hat ihnen gesagt, wie sie umgehen sollen mit diesen Dingen. Noch bevor die Menschen irgendwas über Bakterien oder Viren oder dergleichen wussten. Aber Gott wusste es. Und Gott gibt diesem Volk ganz praktisch Anweisungen, wie, was die Leute heute noch machen mit Seuchen, nämlich Quarantäne. Das ist ein Aspekt, aus hygienischen Gründen, um die anderen zu beschützen. Aber vor allem wollte der Herr sie und auch uns lehren über Heiligkeit und über Absonderung von Sünde. Der Hauptgrund dafür ist im Vers 3. Weil der Herr in ihrer Mitte wohnt. Der Herr wohnt in ihrer Mitte. Deswegen muss Sünde raus. Und es passt wieder mal so perfekt, dass wir gerade Matthäus 18 durchgenommen haben. Am Sonntag. Haben wir genau dieses große Bild jetzt. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich finde es cool, wie der Herr das immer wieder macht. Dass wir gerade diese Stellen durchnehmen, die sich ergänzen und ja, die ein Bilder sind, auch für hier im Alten Testament, für das, was Jesus uns im Neuen Testament lehrt. Der Herr hat uns gesagt, dass wir bewusste Sünde, Menschen, die bewusst in Sünde leben, die beharrlich sind, dass wir die absondern sollen aus unserer Mitte. Nicht, dass wir perfekt sind. Wir sind alle Sünder und wir werden alle immer wieder fallen. Aber jemand, der nicht als Christ leben will, der Jesus nicht nachfolgen will, der soll sich auch nicht Christ nennen dürfen. Ich gehe nicht weit in die Tiefe. Wir haben, wie gesagt, am Sonntag vor 2 Wochen erst drüber gesprochen. Aber dieser Fokus auf Reinheit, dieser Fokus auf Heiligkeit für Gott, heiliges Leben, das ist kein sehr populärer Ansatz heutzutage in der Gemeinde. Was heute in ist, ist diese Sucherfreundlichkeit. Wir wollen leicht zugänglich sein für Menschen, die auf der Suche sind. Und viele Leute wollen nicht mehr über Sünde reden oder über Buße predigen. Das ist nicht populär. Oder nur nicht so lange die Bibel lehren oder beten oder anbeten, weil das könnte die Menschen vor den Kopf stoßen. Das ist heute so oft das Denken. Und stattdessen ersetzen wir das durch Unterhaltung. haben wir Theaterstücke und Videos und sonst was. Aber die heißen Eisen fassen wir nicht an, weil wenn wir den Leuten wirklich lehren, was Gott sagt, dann würden sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und ich meine, wir wollen einladend sein und freundlich sein für Leute, die auf der Suche sind. Ich meine, wir wollen Leute nicht vor den Kopf stoßen. Aber wir wollen nicht einladend sein auf Kosten der Wahrheit, weil wir unseren Standard runterschrauben. Wir wollen einladend sein für alle, die Gott suchen. Aber nicht unbedingt für die Leute, die ihr eigenes Ding drehen wollen, die sowieso in Sünde leben wollen und ihr Leben nicht ändern wollen. Für die brauchen wir auch nicht einladend sein. Im Kapitel 4 in Johannes hat Jesus der Frau am Brunnen gesagt, er hat gesagt, der Vater sucht solche Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also für wen wollen wir offen sein? Für welchen Sucher wollen wir freundlich sein und zugänglich sein? Für den Vater, der die wahren Anbeter sucht, die im Geist und in der Wahrheit anbeten? Oder für irgendwelche Menschen, die innen dran interessiert sind, ihr Leben zu ändern? Und ich glaube, wenn einer wirklich aus ehrlichem Herzen Gott sucht, dann muss er diese Botschaft hören. Über Sünde und Buße und das, was Jesus für uns getan hat. Und es wird auch okay sein für ihn. Aber für wen wollen wir sensibel sein? Als Gemeinde, als Familien, als Einzelne. Also wir wollen Unreinheit, Sünde, Bitterkeit entfernen aus unserer Mitte. Als Gemeinde, als Familie, auch aus unserem eigenen Leben, wenn wir drauf kommen, dass wir diese Dinge in unserem Herzen haben. Und wir wollen unser Leben Gott hingeben. Und wieder, die haben sie wirklich physisch vor das Lager verbannt. Aber wahre Absonderung ist nicht nur was Äußerliches, besonders geistlich gesprochen. Wahre Absonderung ist was Inneres. Nicht was Äußerliches, das, was wir vorgeben. Irgendwelche Religiosität, Rituale, die wir durchmachen, Gottesdienst gehen. Darum geht es nicht. Wahre Absonderung ist was Innerliches. Dieser Wunsch im Herzen, Gott zu ehren und ihm zu gefallen, abgesondert zu sein in unserem Herzen, ist unser Charakter. Unser Charakter ist das, was wir tun oder wie wir uns verhalten, wenn uns niemand anderer zusieht. Zumindest kein anderer Mensch. Gott sieht uns sowieso. Wir vergessen das manchmal. Aber das, was wir wirklich sind, wenn uns niemand anderer sieht, unser verborgenes Leben vor Gott. Und da wollen wir rein sein, da wollen wir heilig sein. Nicht, dass uns Leute erwischen, sondern einfach, weil wir für Gott und vor Gott leben wollen. Das ist wahre Absonderung, wie die Bibel das meint. Wunderbare Sache finde ich, dass Jesus sich über all diese Gesetze bezüglich Absonderung wegen Unreinheit hinweggesetzt hat. Ich finde das schön. Jesus hat die Aussätzigen berührt, Jesus hat die Toten berührt, diese Frau mit dem Ausfluss hat ihn berührt und diese Menschen sind heil geworden. Jesus hat ihnen Heilung gebracht. Das hat Jesus auch für uns getan. Er hat unsere Unreinheit, er hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Und wenn wir ihm vertrauen und uns ihm wirklich hingeben, nicht nur religiös sind, sondern wirklich Sache machen mit ihm, dann wird uns sein heiliges Leben zugerechnet. Diese Überweisung. Meine Sünde auf ihm und sein heiliges, perfektes Leben wird mir zugerechnet. Und die Bibel sagt uns, wir werden umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und in Jesus können wir vor Gott stehen, rein und heilig. Das ist unsere Position vor Gott. Und Gott behandelt uns auch so wie Jesus, als wären wir vollkommen rein und heilig. Aber Jesus will noch mehr tun in unserem Leben, als uns in unserem Stand vor Gott zu reinigen. Jesus will uns, wenn wir uns ihm Tag für Tag hingeben, will er uns auch praktisch heiliger und immer heiliger machen. Und er will unser Leben reinigen. Und er will uns sich selbst ähnlich machen. Jesus hat gesagt in Matthäus 5,8 in der Bergpredigt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und so ist Heiligkeit, Reinheit, was wir in unserem Herzen haben wollen. Nicht vor den Menschen irgendwie, um was vorzugeben, sondern rein sein, heilig sein für Gott, für ihn. Ich muss ich meine Seite finden. Genau, in Vers 5 geht es weiter. Ich bin meiner Zeit schon wieder voraus hier. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine von all den Sünden der Menschen tun, dass sie eine Untreue gegen den Herrn begehen und dieser Mensch schuldig wird, dann sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben. Und der Schuldige soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe und soll noch ein Fünftel davon hinzufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Also es geht hier um Sünde gegen Mitmenschen. Und Herr sagt uns hier, dass diese Sünde gegen Mitmenschen eine Untreue ist gegen den Herrn. Wenn wir gegen unseren Nächsten sündigen, können wir nicht sagen, ah, das ist nur so eine kleine Sache. Nee, es ist auch Untreue gegen den Herrn. Es ist Sünde gegen ihn, gegen seinen heiligen Charakter. Und wir sollen die Schuld bekennen, sagt der Herr hier. Und Wiedergutmachung, die Schuld erstatten nach der vollen Summe. Noch ein Fünftel dazu. Und Vers 8. Und wenn der andere Mann keinen Löser hat, dem die Schuld erstattet werden kann, dann gehört der erstattete Schuldbetrag dem Herrn zugunsten des Priesters, ebenso wie der Widder der Versöhnung, womit der Priester Sühnung für ihn erwirkt. Also, auch Sünde gegen Nächsten ist keine kleine Sache, ist auch Untreue gegen Gott. Dann müssen sie bekennen. Es gibt ein Opfer dafür. Im Neuen Testament hat Jesus diesen Aspekt für uns getragen. Jesus hat das Opfer für unsere Sünden dargebracht. Wir müssen nicht mehr irgendwo mit dem Schaf in die Gemeinde kommen und opfern, dass wir unsere Sünde loswerden. Nee, Jesus hat es ein für alle Mal getan. Aber sie mussten mehr tun, als nur ein Opfer darbringen, um die Sache mit Gott zu bereinigen. Sie müssen den Schaden auch wieder ihren Mitmenschen gegenüber wieder gut machen. Es wieder in Ordnung bringen. Und das ist der Bereich, da sind wir noch heute dazu verpflichtet, es zu tun. Vor Gott ist es nicht genug, wenn wir sagen, es tut mir leid. Es ist nicht genug. Sondern der Herr will, dass wenn wir einem Bruder, eine Schwester verletzt haben oder Schaden zugefügt haben, weiß nicht, sie bestohlen haben oder was kaputt gemacht haben oder was immer, dass wir das erstatten, ersetzen. Und der Herr sagt noch 20% dazu. Erinnert uns daran, dass Sünde etwas ist, was uns was kostet. Kostspielig. Und der Herr sagt sogar, wenn diese Person gestorben ist oder verzogen ist und du kommst jetzt an sie ran, dann kannst du auch nicht sagen, na, es ist zu spät, kann man nichts machen. Sondern sagt der Herr dann, nein, bring sie in den Tempel oder in die Gemeinde, wirst du in die Spendenbox, in die Opferbox. Gib's mir, sagt der Herr. Wenn du den nicht mehr findest, dann zahl's mir. Was der Herr hier tut, er zieht sein Volk, dass sein Volk reif wird. Und darum geht's in diesem Buch hier. Trainiert sein Volk, er erzieht sein Volk. Und Gott will, dass wir versöhnt sind als seine Familie, als seine Kinder. Wir haben auch darüber geredet am Sonntag, vor 2 Wochen. Gott will, dass wir versöhnt sind. Es war aber auch eine ganz praktische Sache hier für Israel. Israel war gerade auf dem Weg in den Krieg. Dafür hat der Herr sie trainiert. Und wenn es keine Einheit gibt in der Armee, dann ist das eine brenzliche Sache. Das kann sehr kostspielig werden. Das kann sehr verheerende Folgen haben. Auch deswegen war es wichtig hier, Wiedergutmachung, dass sie eins sind. Dasselbe gilt für uns als Gemeinde, als Familie. Wenn da keine Einheit ist, dann werden wir auch schwach sein in diesem geistlichen Kampf, in dem wir drinstehen. Und auch dann werden wir eine Niederlage nach der anderen einstecken. Deswegen ist wichtig, dass wir versöhnt sind, dass wir eins sind. Vers 9. Und jedes Hebopfer von allen heiligen Gaben der Söhne Israel, die sie dem Priester darbringen, soll ihm gehören. Ihm sollen eines jeden heilige Gaben gehören. Was jemand dem Priester gibt, soll diesem gehören. Spricht hier vom Gemeinschaftsopfer. Interessant, in der Mitte von diesem Kapitel, wo es um Absonderung von Sünde und um Reinheit geht, erinnert der Herr sie nochmal an den Zweck davon, nämlich Gemeinschaft mit dem Herrn. Gott ist in ihrer Mitte. Und das Motiv für Reinheit, für Heiligkeit soll genau das sein, die Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Deswegen wollen wir rein sein, wegen dieser Gemeinschaft mit ihm. Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn die Frau irgendeines Mannes auf Abwege gerät und Untreue gegen ihn begeht und ein anderer Mann liegt bei ihr zur Begattung und es bleibt verborgen vor den Augen ihres Mannes und sie hat sich im Verborgenen unrein gemacht und es ist kein Zeuge gegen sie da und sie ist nicht ertappt worden. Also, Kontext von Reinheit, jetzt geht es um Ehebruch, sexuelle Unreinheit. Und Gott lehrt uns ganz klar in der Bibel, dass Gottes Platz für sexuelle Intimität in der Ehe ist. Dort, wo zwei Menschen sich hingeben, einander hingeben, für ihr Leben lang. Gott sagt uns, nur in diesem Rahmen ist Sexualität gesegnet. Und Gott sagt, ja, es ist gesegnet. Und es ist schön und es ist nur in dem Rahmen, den Gott uns gegeben hat, können wir die Fülle von dem erfahren, was Gott wirklich für uns hat in diesem Bereich, was Gott wirklich gemeint hat. Gott hat uns geschaffen und Gott hat auch unsere Sexualität geschaffen. Und deswegen ist auch er derjenige, der weiß, wo es und wie es am besten funktioniert. Und er sagt uns, der Rahmen dafür ist die Ehe, diese geschützte Gemeinschaft, wo zwei Menschen einander hingegeben sind, ihr ganzes Leben lang. Bibel lehrt uns auch ganz klar, dass jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe, ob das jetzt Ehebruch ist, dem Partner untreu wird, den man geheiratet hat, oder auch vor der Ehe, dem Partner, dem zukünftigen Partner untreu wird. Jede Beziehung außerhalb der Ehe ist zerstörerisch und macht es kaputt, was Gott wirklich für uns gemeint hat, was Gott wirklich für uns will. So offensichtlich. Ehebruch ist so offensichtlich das wohl zerstörerischste, was es für eine Beziehung geben kann. Es bringt unbeschreibliches Leid und emotionale Belastung. Und ja, der Herr kann heilen, aber da ist auch ein Preis zu bezahlen. Auch Sex vor der Ehe. Wissenschaft bestätigt mittlerweile das, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Hat zahllose negative Folgen. Wissen, dass Leute, die vor der Ehe zusammengelebt haben, statistisch gesehen weniger zufrieden sind, wenn sie dann verheiratet sind mit ihrer Beziehung. Wissen auch, dass die doppelt so hohe Chance haben, dass die Ehe kaputt geht. Es zerstört Beziehungsfähigkeit. Es belastet eine zukünftige Ehe. Wenn wir da vor der Ehe schon Unzucht begehen. Gottes Ideal ist, zwei Menschen, die noch keine Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben, die keine Vergleiche haben, keine Belastungen aus der Vergangenheit im Hinterkopf, die einfach frei sind. Dass zwei solche Menschen sich einander hingeben und treu sind fürs ganze Leben. Und Gott sagt man da, ihr beide könnt zur Gänze erfahren, was wirklich so Fülle ausschöpfen, was Gott gemeint hat für die eheliche Beziehung. Ihr seid frei. Ihr könnt es wirklich auskosten. Nun, wenn jemand gesündigt hat in dem Bereich, Gott kann heilen, wenn wir Buße tun. Und Gott kann diesen Sinn wiederherstellen, diesen Sinn erneuern. Aber wir müssen verstehen, Gott sagt uns diese Dinge nicht, weil er uns Lasten auflegen will. Nicht, weil er uns in dem Sinn beschränken will, dass er uns was Gutes voranhalten will und sagt, ihr müsst bis zur Ehe warten. Oder ihr sollt euch nur einem Mann oder einer Frau hingeben. Gott sagt uns das nicht, weil er uns Lasten auflegen will, sondern weil er uns lieb hat. Und weil er uns gut meint und weil er uns beschützen will. Dass wir uns wehtun und uns selbst zerstören und andere Menschen zerstören. Das ist sein Herz. Aber auch das Hauptmotiv, reinzubleiben in diesem sexuellen Bereich, ist natürlich die Beziehung mit ihm. Weil er in uns lebt, weil er in unserer Mitte lebt. 1. Korinther 6, Vers 15, da heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Seid ihr denn die Glieder Christi? Nein, ich habe das mit der Hand reingeschrieben, deswegen kann ich es nicht lesen. Also nochmal, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Und er sagt, das sei ferne. Christus wohnt in uns. Und das soll unsere Motivation sein für Reinheit in jedem Bereich unseres Lebens. Hier im Kontext lesen wir, dass Ehebruch, sexuelle Unreinheit trotzdem Sünde ist, selbst wenn der Ehemann und es auch niemand anderer aus der Gemeinschaft gemerkt hat, wenn es verborgen geblieben ist. Es hat trotzdem Konsequenzen. Ist immer so mit Sünde. Wir können es halt wirklich lange verstecken. Selbst wenn es niemand mitkriegt. Es birgt immer negative Konsequenz in sich. Gott sagt dir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz kann trotzdem da sein. Auch wenn wir Buße getan haben. Gott kann heilen, aber oft ist es ein Prozess, es wieder heil zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Die Bibel sagt uns, lass uns klug sein. In den Sprüchen. Wenn du verheiratet bist, wenn du versucht bist, angezogen fühlst von irgendeinem anderen Mann, irgendeiner anderen Frau, die nicht dein Mann oder deine Frau ist, und sagt, heißt in den Sprüchen, geh nicht mal in ihre Nähe. Nicht mal in die Nähe ihres Hauses. Lauf davon, bevor da irgendeine Bindung entsteht. Also Vers 14. Sie ist nicht ertappt worden und der Geist der Eifersucht kommt über ihn und er wird eifersüchtig auf seine Frau. Und sie hat sich wirklich ungerein gemacht, oder aber der Geist der Eifersucht kommt über ihn und er wird eifersüchtig auf seine Frau und sie hat sich nicht unrein gemacht. Also Situation ist folgendes. Da ist ein Mann, der eifersüchtig wird auf seine Ehefrau, der den Verdacht hat, dass sie mit irgendeinem anderen Ehebruch begangen hat, ob das stimmt oder nicht. Aber er ist eifersüchtig. Und auch das ist ja schädlich. Eifersucht ist sehr zerstörerisch für Beziehungen. Ist kein Zustand für Gott. Deswegen gibt er seinem Volk jetzt hier eine Vorgangsweise, wie sie diese Situation bereinigen können. Vers 15. Dann soll der Mann seine Frau zum Priester bringen und als ihre Opfergabe ihretwegen ein Zehntel Eva Gerstenmehl darbringen. Er soll kein Öl darauf gießen und keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Speisopfer der Eifersucht. Ein Speisopfer des Schuldbekenntnisses, das Schuld in Erinnerung bringt. Also entweder Ehebruch oder falsche Anklage, falsche Verdächtigung. Interessant bei diesem Speisopfer, es ist kein Öl drauf, wie normalerweise. Öl spricht vom Heiligen Geist. Es ist auch kein Weihrauch drauf, was den guten Wohlgeruch verbreitet hat. Auch ein Bild für Gebet in der Bibel. Also das bringt dieses Opfer da, aber naja, der Herr kann es nicht riechen. Der Herr kann es nicht salben. Diese Sache. Vers 16. Und der Priester soll sie herantreten lassen und sie vor den Herrn stellen. Und der Priester nehme heiliges Wasser in einem Tongefäß. Und der Priester nehme von dem Staub, der auf dem Fußboden der Wohnung ist, und tue ihn in das Wasser. Also ein Tongefäß. Tongefäß spricht immer von Menschlichkeit. 2. Korintherbrief sagt uns, dass wir irdene Gefäße sind, die diesen himmlischen Schatz in sich tragen. Staub hier, glaube ich persönlich, ist ein Bild für Fluch. Ich denke an diesen Fluch über die Schlange im 1. Mose, dass sie Staub fressen wird. Vielleicht soll es sie auch an die Vergänglichkeit erinnern. Wo wir herkommen. Es wäre Staub vom Erdboden geformt sind. Wo wir hingehen, wenn wir sterben. Vom Staub sind wir her, zu Staub werden wir zerfallen. Ich glaube, wenn diese Frau da vor dem Herrn gestanden ist und dieser Staub, das hat ihr die Größe und die Heiligkeit Gottes noch mehr bewusst gemacht. Ich meine, ich bin nur ein Staub, aber Gott ist herrlich, er ist heilig. Ich glaube, wir würden alle anders leben, wenn wir das wirklich realisieren würden, wie heilig der Herr ist. Ich denke an Jesaja, der diese Vision hatte vom Thron Gottes und diesen Engel um den Thron, die gerufen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Und der Jesaja ist niedergefallen. Und hat gesagt, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Vers 18, und der Priester stelle die Frau vor den Herrn und lasse das Haupthaar der Frau herabhängen. Das Haupthaar herabhängen lassen, das war ein Zeichen der Trauer. und lege auf ihre Hände das Speiseopfer des Schuldbekenntnisses. Es ist ein Speiseopfer der Eifersucht und das fluchbringende Wasser der Bitterkeit soll in der Hand des Priesters sein. Und der Priester soll sie beschwören und zu der Frau sprechen, wenn kein Mann bei dir gelegen hat und wenn du, die du unter deinem Mann bist, nicht auf Abwege geraten bist in Unreinigkeit, dann bleibe unversehrt von diesem fluchbringenden Wasser der Bitterkeit. Wenn du aber, die du unter deinem Mann bist, auf Abwege geraten bist und dich unrein gemacht hast und ein Mann bei dir gelegen hat, außer deinem eigenen Mann, und so soll der Priester die Frau beschwören. Ist übrigens typisch, dass sie diese Fluchformel nicht zu Ende sprechen, was passieren soll. Das kommt später. Also ich habe mich diesmal nicht verlesen, sondern er hört wirklich mitten im Satz auf. Also, wenn du dich unrein gemacht hast, Vers 21, so soll der Priester die Frau beschwören mit dem Schwur der Verfluchung. Und der Priester soll zu der Frau sprechen, dann mache der Herr dich zur Verfluchung und zum Schwur inmitten deines Volkes, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lässt. Und es komme dieses fluchbringende Wasser in deine Eingeweide, um den Bauch anschwellen und die Hüfte schwinden zu lassen. Also, was ist dieser Fluch? Sie soll hässlich werden und sie soll unfruchtbar werden. Manche glauben, ein Kommentar, den ich gelesen habe, der glaubt, ja, dass es irgendeine Form von Krebs ist am Eileiter, wo dann der Bauch aufschwillt, was immer das ist. Aber es ist ein Gericht über diese Körperteile, die in Verbindung sind, ein Instrument dieser Sünde waren. Also du sollst hässlich werden und unfruchtbar werden. Und dann Vers 22, und die Frau soll sagen, Amen, Amen, so soll es sein. Es wäre schwer, dieses Ritual durchzumachen, ne? Wenn du wirklich schuldig bist. Priester sagt, ja, wenn du wirklich schuldig bist, dann sollst du hässlich sein und aufgeschwollen sein. Und dann wird dich sowieso kein Mann mehr anschauen und unfruchtbar sollst du werden. Das war eine Tragödie damals. Sie sollte sagen, Amen, Amen, so soll es sein. Das war eine Tragödie damals. Es wäre für sie besser gewesen, tot zu sein. Ihre Sünde zu bekennen. Auf Ehebruch stand die Todesstrafe. Man hätten sie auch den Mann erwischt, natürlich auch der. Hätte die gleiche Konsequenz erlitten, beide. Gott ist gerecht. Es geht hier nicht, dass Gott Frauen oder Männer bevorteilt oder benachteiligt. Man müsste sich das bildlich vorstellen. Ne? Es war schon eine ziemliche Sache, mit diesem Opfer vor dem Priester zu stehen, vor dem Herrn. Erinnert zu werden mit dem Staub. Und dann wirst du beschworen vom Priester. Und du musst sagen, Amen, so soll es sein. Wenn ich schuldig bin, soll ich hässlich werden und unfruchtbar. Vers 23, und der Priester soll diese Verfluchung in ein Buch schreiben und sie in das Wasser der Bitterkeit hinein abwischen. Also das war symbolisch dafür, dass dieser Fluch in das Wasser kommt. Symbolische Handlung. Vers 24. Und er soll die Frau das fluchbringende Wasser der Bitterkeit trinken lassen, damit das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie komme. Und der Priester nehme aus der Hand der Frau das Speiseopfer der Eifersucht und schwinge das Speiseopfer vor dem Herrn und bringe es zum Altar. Und der Altar nehme eine Handvoll von dem Speiseopfer als dessen Askara, also dieser zu opfernde Teil, und räuchere es vor dem Altar, auf dem Altar. Und danach soll er die Frau das Wasser trinken lassen. Vers 27, und wenn er sie das Wasser hat trinken lassen, dann wird es geschehen, wenn sie sich unrein gemacht und Untreue begonnen hat gegen ihren Mann, dass das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie kommen wird und ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüften schwinden und die Frau wird zum Fluch werden inmitten ihres Volkes. Wenn aber die Frau sich nicht unrein gemacht hat und rein ist, dann wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen oder Kinder haben. Was in diesem Wasser hat den Bauch zum Anschwellen gebracht? Weiß nicht, ich nehme an, es war wahrscheinlich ein psychosomatisches Leiden. Wenn sie weiß, dass sie schuldig ist. Oder aber auch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Ich meine, Gott hat hier offensichtlich einen Unterschied gemacht zwischen der Schuldigen und der Unschuldigen. Das war was Übernatürliches. Entweder waren es vielleicht, denken wir, psychosomatische Sache, ne, weil sie wusste, dass sie schuldig ist. Oder vielleicht war es wirklich was, was der Herr übernatürlich getan hat, wo er einen Unterschied gemacht hat zwischen schuldig und unschuldig. Vers 29, das ist das Gesetz der Eifersucht. Wenn eine Frau, die unter ihren Mann ist, auf Abwege gerät und sich unrein macht, oder wenn über einen Mann der Geist der Eifersucht kommt und er eifersüchtig wird auf seine Frau, dann soll er die Frau vor dem Herrn stellen und der Priester soll mit ihr tun nach diesem ganzen Gesetz. Und der Mann wird frei sein von seiner Schuld, eine solche Frau aber soll ihre Schuld tragen. Also was soll dieses Ritual? Ist ja recht seltsam, ne, wenn wir das jetzt so lesen. Erstens war es eine Warnung. Es war eine Barriere gegen Ehebruch. Erinnerung dran, deine Sünden werden dich einholen. Es kann nicht verborgen bleiben. Ich denke, du hast dir das gut überlegt, wenn du diese Konsequenzen kanntest. Ich meine, dein Partner konnte eifersüchtig werden und dann musst du diese Sache durchmachen. Die Hauptbotschaft hier ist, dass Gott Reinheit in der Ehe will. Ehe ist dem Herrn wichtig. Deswegen bestand auf Ehebruch auch die Todesstrafe im Alten Testament. Ehe, Familie, das war der Kern jeder Gesellschaft, auch der Kernbasis jeder Gemeinschaft, jeder Gemeinde. Das ist eine ernste Sache, wenn wir unsere Ehen oder unsere Familien verkommen lassen. Das ist Gott sehr wichtig, ist Gott sehr wertvoll. Und Gott lehrt hier. Warnen Sie hier, gibt es eine Barriere für Ehebruch. Du überlegst dir das besser zweimal, weil es gibt bittere Konsequenzen von Untreue. Zweiter Punkt hier ist, dass die Frau geschützt werden sollte vor einer falschen Anschuldigung ihres Mannes. Wenn der einfach eifersüchtig wird, auch für ihn war es eine unangenehme Sache hier. Es war eine öffentliche Sache. Er musste seine Frau nehmen und in das Heiligtum bringen. Das war inmitten des ganzen Lagers. Alle konnten zuschauen, das war eine öffentliche Sache hier. Also, er hat seine Eifersucht öffentlich gemacht, dieser Mann. Und wenn seine Frau nicht schuldig war und Kinder bekommen hat, dann haben das auch alle gesehen. Er musste Buße tun und für seine Eifersucht, auch für das, was er seiner Frau da angetan hat. Das war eine peinliche Tortur, auch für ihn. Das hat er sich besser zweimal überlegt, bevor er seine Frau hier leichtfertig beschuldigt hat und bloßgestellt hat. Also wahrscheinlich auch eine Ermunterung, die Probleme lieber in der Familie zu lösen, bevor sie so groß werden, dass die Gemeinschaft dann hinzugezogen werden muss. Interessant, dass wir in der ganzen Schrift keinen Hinweis finden, dass je irgendein Mann dieses Gesetz angewendet hat. Auch interessant, ne? Aber drittens, und das ist die Frage, die sicher alle Frauen haben, warum eine Frau? Was ist mit dem Mann? Warum wird hier nur eine Frau erwähnt? Und manche glauben, dass es genauso für den Mann gilt. Dass es sozusagen ein Musterfall ist, den die Bibel uns hier präsentiert. Wie auch bei Ehebruch. In Bezug auf Ehebruch gibt es Stellen, die beide erwähnen, den Mann und die Frau, aber dann gibt es auch Stellen, wo nur die Frau erwähnt wird. Ich persönlich glaube, der Hauptgrund ist, warum es hier für die Frau ist. Erinnert euch daran, das Alte Testament ist ein Bild für uns im Neuen Testament für geistliche Wahrheiten. Und für wen ist die Frau oder die Braut das Bild im Neuen Testament? Ist ein Bild für uns. Wir sind die Braut Christi. Ist ein Bild für uns. Wir sind so oft untreu. Und wir gehen so oft unsere eigenen Wege, drehen so oft unser eigenes Ding. Wir sind diese untreue Frau. Und wisst ihr was? Wir hätten dieses bittere Wasser, diesen Fluch trinken sollen. Als Konsequenz für unsere Sünde. Der Unterschied ist, dass unser Bräutigam, unser geistlicher Ehemann, Jesus, er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er liebt uns so sehr, dass er diesen Becher des Fluches für uns getrunken hat. An unserer Stelle. Erinnert euch an den Garten, wo Jesus gesagt hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dieses Kreuz, wenn es irgendwie möglich ist. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ist ans Kreuz gegangen, er hat diesen Kelch, diesen bitteren Fluch für uns getrunken. Er hat diesen Fluch unserer Sünde, diese Trennung von Gott, die ewige Verdammnis für uns aufgesogen, damit wir frei sein können. Dieses tönerne Gefäß, Ich glaube, auch das spricht von Jesus. Er hat sich selbst erniedrigt, ist Mensch geworden, Menschlichkeit angenommen. Dieses tönerne, irdene Gefäß. Und er hat dieses fluchbringende Wasser in sich aufgenommen, das in dem Gefäß drin war. Ich denke an Johannes 8, wo sie diese Ehebrecherin zu ihm in den Tempel bringen. Ich finde es auch interessant, dass Jesus dort in den Staub, in die Erde reinschreibt. So viele Parallelen auch zu dieser Bibelstelle hier. Aber sie bringen diese Ehebrecherin zu Jesus im Tempel. Und was sagt Jesus zu ihr? Er sagt zu ihr: Frau, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr von jetzt an. Jesus verurteilt uns immer, sondern ganz im Gegenteil, er ist derjenige, der uns freigemacht hat von der Sünde. Und er sagt: Geh hin, sündige nicht mehr. Ich habe dich freigemacht von dieser Tendenz zur Untreue. Und ich habe diesen bitteren Kelch, diesen Becher des Fluches für dich getrunken, dass du frei sein kannst. Und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Ich sehe hier ein weiteres Bild für die Gnade und für die Vergebung Jesu. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du so gut bist. Jesus, wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du unser Erlöser bist und dass du so ein treuer geistlicher Ehemann bist. Herr, wir sind wirklich eine Braut, die so oft fremd geht. Geistliche sehen, die so oft ihr eigenes Ding dreht, anderen Dingen nachrennt, vielleicht sogar uns selbst zu Götzen machen manchmal, wo wir unseren eigenen Willen über deinen stellen. Aber Gott, du bist so treu. Und ich danke dir, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns nachgehst und Jesus, du ja für unsere Untreue, für unsere Schuld bezahlt hast. Dass du billig diesen Becher aus unserer Hand genommen hast und selbst getrunken hast, Jesus. Wir bitten dich aber auch, Herr, dass du uns heilig machst. Wir wollen uns dir hingeben. Jesus, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und das sollen wir anders tun, nachdem wir dieses wunderbare Bild sehen, wie du diesen Fluch für uns trinkst, Herr, und wie du uns freigemacht hast. Dann sollen wir anders tun, als uns dir hingeben und dir treu sein und verfügbar sein für dich. Und ich bitte dich, Herr, lass uns Menschen sein, die Zeugen sind für dich, die dir hingegeben sind, und so dass du uns dir ähnlich machst, Herr, dass die Menschen dich in uns sehen können. Und ich danke dir, dass du uns bewahren willst vor ja, dieser Konsequenz der Sünde. Und ich bitte dich, Herr, stärk uns und führ uns in deinem Weg. In Jesu Namen beten wir. Amen.